Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich hat gewählt und die aktuelle Hochrechnung am Sonntagabend geht von folgendem Ergebnis aus. Erstmals landet die FPÖ auf dem ersten Platz. Sie gewinnt fast 13% dazu und kommt damit auf 29% der Stimmen. Auf Platz 2 minus 11% abgerutscht die ÖVP bei 26,3%. Auf Platz 3 landet mit aus derzeitiger Sicht genau 21% die SPÖ. Platz 4 und 5 knapp hintereinander die Neos mit etwas über 9%, die Grünen mit etwas über 8%. Alle anderen Parteien, Bierpartei oder KPÖ zum Beispiel, schaffen den Einzug in den Nationalrat nicht. Wir sprechen jetzt gleich darüber, was dieses Ergebnis bedeutet und wie es jetzt in Österreich weitergeht. Petra Stulber, du bist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard. Du beobachtest seit Monaten schon die Umfragen, auch den Wahlkampf in den letzten Wochen hast du intensiv verfolgt. Hat dich denn das Ergebnis jetzt überrascht?
Ja, hallo Margit, an diesem aufregenden Wahltag. Nun ja, sagen wir so, mich hat nicht überrascht, dass die FPÖ auf Platz 1 zu liegen kam. Die Deutlichkeit, die sich jetzt abzeichnet, mit der sie den Vorsprung haben, das hat mich jetzt schon überrascht. Das hat ja zuletzt auch in den Meinungsumfragen geheißen, dass ÖVP näher heranrückt an die FPÖ und dass es vielleicht zu einem Fotofinish kommen könnte. Das war so ein Mantra, mit dem sich die ÖVP auch selbst beschworen hat. Und das ist einfach nicht geschehen, sondern die FPÖ hat klar gewonnen. Ich glaube, man kann sagen, sie hat auf Kosten der ÖVP gewonnen, die Verluste im zweistelligen Bereich hat, also so wie es derzeit aussieht, über 11%. Das ist schon sehr, sehr viel. Das ist eine herbe Niederlage, aber auch offenbar auf Kosten der Sozialdemokratischen Partei. Die SPÖ liegt noch schlechter als bei ihrem bisher schlechtesten Ergebnis.
Die FPÖ das erste Mal also jetzt auf Platz 1, rund 29% lautet das derzeitige Ergebnis. Wie hat die Partei das geschafft?
Die FPÖ war schon immer eine Partei, die es gut geschafft hat, die Unzufriedenheit bei sich zu bündeln und all jene anzusprechen, die sich aus irgendwelchen Gründen schlecht fühlen, schlecht behandelt fühlen. Und damit hat sie offenbar eine aktuelle Stimmung im Land abgeholt. Einerseits muss man sagen, es sind immer noch nicht die Wunden der Corona-Pandemie verheilt. Ich glaube, es ist auch diesmal wieder gelungen, enttäuschte Impfgegner der Pandemie abzuholen. Das Thema Zuwanderung, das wissen wir aus diversen Studien und Umfragen, war das zweitwichtigste in diesem Wahlkampf. Das ist natürlich immer eine Bank für die FPÖ. Da sind sie dann immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Streng in der Zuwanderung und um Härte in der Ausländerpolitik geht. Und offenbar hat auch dieses Versprechen verfangen, man werde das Land umbauen und die Systemparteien quasi aus den Regierungsämtern jagen. Offenbar können sich viele damit identifizieren.
Du hast schon gesagt, die Volkspartei verliert im zweistelligen Bereich. Als Kanzlerpartei der Wahlverlierer zu sein, das ist natürlich nochmal ein herber Verlust. Zufrieden kann man da also nicht wirklich sein?
Nein, kann man nicht sein. Ich glaube, die ÖVP hat sich tatsächlich Hoffnungen gemacht, vor allem nach der EU-Wahl, wo man ja tatsächlich sehr knapp mit der FPÖ zusammengerückt ist, dass man hier dasselbe wiederholen kann bei der Nationalratswahl. Aber offensichtlich hat man unterschätzt, dass die Leute finden, dass das Thema Teuerung nicht ordentlich bearbeitet wurde in Österreich. Das war das wichtigste Thema. Wie gesagt, nochmal das Thema Zuwanderung. Und was mich persönlich schon überrascht hat, Margit, war, ich hätte mir gedacht, dass Kanzler Karl Nehammer profitieren kann ein wenig in den Sympathiewerten von der Hochwasserkatastrophe, weil da hat er sich zuletzt als Krisenmanager gegeben, hat das auch ziemlich unpeinlich gemacht. Das ist ja auch immer, kann ein Problem werden, wenn man sich als Politiker hier zu sehr oder zu falsch ins Zeug legt. Das hat er nicht getan. Er hatte solide TV-Auftritte, hat den Erklärer der Nation gegeben, hat seine Kanzlergeste gut ausgespielt. Aber offensichtlich gibt es hier eine derartig tiefgreifende Enttäuschung. Vor allem nämlich in Niederösterreich und in der Steiermark hat die ÖVP sehr stark verloren.
gerade Niederösterreich ja das Bundesland, was eigentlich historisch gesehen, wo die ÖVP immer sehr gut war.
Ja, und die Steiermark, wo wir wissen, dass der nächste Wahlgang dort stattfindet. Das ist auch keine gute Nachricht für die ÖVP.
Also da kann man auch gespannt sein, wie das dann ausgeht. Für wen es auch nicht ganz nach den Erwartungen ausgegangen ist, das ist Andreas Babler, Chef von der SPÖ. Du hast schon gesagt, die SPÖ hat das schlechteste Ergebnis überhaupt eingefahren, obwohl sie sich jetzt nicht besonders viel verschlechtert hat, wenn man ganz genau auf die Zahlen schaut. Also da sind wirklich weniger als ein Prozentpunkt verloren gegangen. Babler wollte ja bis zuletzt Kanzler werden, hat sich auch positiv gegeben, dass das klappen kann. Was ist da nun schiefgelaufen?
Nun, man muss schon eines sagen, also wie wir wissen, es kann sich noch immer ein bisschen was verändern. Ja. Inwieweit, in welchem Prozentbereich das ist, kann ich momentan nicht sagen. Tendenziell müssen wir vielleicht noch schauen, wie hat man dann am Ende mit den Wahlkarten abgeschnitten, wie hat man in den Städten abgeschnitten. Vielleicht kommt man ja doch noch ungefähr dort zu liegen, wo Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner gelandet ist. Das war schon das schlechteste Ergebnis für die SPÖ. Nun, ich glaube, dass der Wahlkampf, den Andreas Babler geführt hat, zu spitz war. Er war zu stark linksgerichtet. Das heißt jetzt, das spricht jetzt gar nicht gegen die Themen, weil er hat zum Beispiel das Thema Teuerung sehr stark angesprochen und hat also auch versprochen, hier etwas zu verändern, hat den Leuten alles Mögliche versprochen an Steuersenkungen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, womit der bürgerliche Wähler verschreckt hat, war mit seinem strikten Ja zur Vermögenssteuer. Damit hat er sich viele Türen zugeschlagen. Es wird auch spannend, wenn es denn zu Regierungsverhandlungen kommen sollte, wie man dann von Seiten der Sozialdemokratie umgeht mit dem Thema Vermögensteuer. Ich glaube, dass insgesamt hat Babler so wahlgekämpft, als würde er immer noch vor einem SPÖ-Parteitag stehen. Er hat eigentlich nach intern Signale gesetzt und hat sozusagen quasi die linken Stammwählerinnen und Stammwähler ganz stark angesprochen, hat aber ein bisschen unterschätzt, dass es auch noch eine ganz, ganz breite andere Bevölkerungsschicht gibt, die gerne mittige Parteien haben. Das wusste schon Bruno Kreisky, die Wahlen werden in der Mitte gewonnen und nicht an irgendwelchen Rändern.
Weil du schon intern ansprichst, das war ja bei der SPÖ, glaube ich, so am stärksten, ist es so mitgeschwungen, wenn die Wahl verloren wird, könnte es Konsequenzen für die Parteispitze geben. Das ist eigentlich immer so, dass man da die Frage dann stellt. Meinst du, das könnte bei Babler jetzt der Fall sein?
Laut seinem Bundesgeschäftsführer offenbar nicht. Der hat gleich ganz klar gesagt, Andreas Babler bleibt Parteivorsitzender. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die Erneuerung der Partei meint er damit. Ich glaube, das könnte auch rein statutarisch schwierig werden, denn auch dafür braucht es wieder eine Urabstimmung. Das hat ja Babler nach seiner Wahl gleich einmal verändert. Also wichtige Entscheidungen werden in der SPÖ ab sofort in Urabstimmungen entschieden und dann müssten alle Mitglieder befragt werden, ob Andreas Babler gehen soll. Und gibt es dann eine Mehrheit, dann müsste er gehen, wenn er sich nicht freiwillig zurückzieht. Und man wird sehen in den nächsten Tagen, ob er der Meinung ist, dass er das tun sollte oder nicht.
Als zweiten Wahlverlierer, wenn man sich die derzeitigen Zahlen anschaut, könnte man die Grünen nennen, -5%. Die Grünen sind gerade noch Regierungspartei. Wie schlimm ist das nun für die Partei?
Ich denke, für die Grünen ist es sehr schlimm. Denn auch da hat man, glaube ich, ja zuletzt wieder gehofft, dass die Unwetter- und Flutkatastrophe gezeigt hat, dass man ja auf die richtigen Themen setzt. Klimaschutz, eines der wichtigsten Themen, eines der Zukunftsthemen, nicht nur unseres Landes, sondern in Wahrheit der ganzen Welt. Das Thema Renaturierung ist wieder auf die politische Bühne getreten und man konnte eben sagen, seht her, wenn wir das nicht tun, dann haben wir in Zukunft mehr hundertjährliche Hochwasser und alles wird nur noch schlimmer. Und es ist tatsächlich inhaltlich auch darüber diskutiert worden und wahrscheinlich wird man sich gedacht haben, die Grünen haben da einen Punkt, aber es war nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, genauso wie für die ÖVP, man hatte gemeinsam einen Regierungsmalus. Nach vielen überstandenen und bewältigten Krisen jetzt eine schlechte Wirtschaftslage. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Regierung hat auch sehr, sehr viele Wohltaten an die Bevölkerung vergeben mit diversen Boni und Steuererleichterungen. Die kalte Progression wurde abgeschafft. Es ist sehr interessant, das hat alles nicht gewirkt. Das spüren die Leute möglicherweise auch zu wenig. Was übrig bleibt, ist der Ärger über die Teuerung, die Ablehnung gegenüber der bisherigen Zuwanderungspolitik. Und all das hat den Regierungsparteien und damit auch den Grünen stark geschadet.
Knapp vor den Grünen liegen ja die Neos, die unbedingt mitregieren wollen. Sie nennen sich ja die Reformkraft. Kann dieser vierte Platz Sie da jetzt ein Stückchen diesem Traum näher bringen?
Wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht gegen die FPÖ zu einer Dreierkoalition kommt, dann denke ich schon, dass sie da einen Punkt haben und dass Beate Meinl-Reisinger, die, wie ich finde, einen sehr guten Wahlkampf geführt hat, hier die Partei diesem Ziel ein Stück näher gebracht hat. Sie war ja im Übrigen auch die Einzige, oder die Neos waren eigentlich die Einzigen, die auch wirklich unangenehme Wahrheiten gesagt haben, wie ja, wir werden ein Sparpaket brauchen, wir müssen Steuergeld einsparen, wir können nicht so weitermachen wie bisher, die auch Konzepte gebracht hat. Die hat sich schon sehr in einer Regierungsposition auch präsentiert. Also sie hat sich als ministrabel gezeigt im Wahlkampf. Und sollte es tatsächlich so sein, dass es zu einer Dreierkoalition kommt, dann denke ich, hat sie sehr gute Karten, jedenfalls viel bessere als die Grünen.
Was ich bei dem Ergebnis besonders spannend fand, war auch, dass die Kleinstparteien, also KPÖ, Bierpartei, aus derzeitiger Sicht gar nicht erst ins Parlament kommen. Kann sich daran noch etwas ändern?
Das ist eher unwahrscheinlich, dass sich da noch etwas daran ändert. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die KPÖ mit ihrem Hauptthema Wohnen, günstiges, leistbares Wohnen, mit dem sie in zwei Regionalwahlkämpfen in Graz und in Salzburg sehr, sehr erfolgreich war, dass das auf Bundesebene so nicht funktioniert. Ja. Und die Bierpartei, die hat man eigentlich praktisch nicht gespürt. Also Dominik Vlasny hat jetzt inhaltlich wenig bis gar nichts gesagt. Seine Auftritte waren rar und er hat insgesamt einen schrägen Eindruck gemacht. Und insofern, glaube ich, ist es bei der Bierpartei noch ein bisschen unwahrscheinlicher als bei der KPÖ. Aber was man dazu vielleicht noch sagen muss, ist, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass nach der Präsentation des endgültigen Endergebnisses diese Kleinparteien alle nicht ins Parlament kommen, dann wird die Mehrheit ein bisschen billiger und liegt dann bei 46%. Und da ist es schon so, dass sich manche Mehrheiten ausgehen würden. Also das hat natürlich Effekte.
Also das liegt dann daran, dass mehr Mandate, die zur Verfügung stehen, die ja gleich bleiben, von der Anzahl her an die anderen Parteien gehen.
Genau richtig, Margit. Du hast das jetzt schöner zusammengefasst als ich.
Petra, was würdest du sagen, wenn du dir das Ergebnis so als Gesamtes anschaust? Was sagt das über die Stimmung im Land aus?
Ja, die Stimmung ist nicht gut. Ich glaube, darauf können wir uns verständigen. Wie schon eingangs gesagt, ich denke, dass genau das immer ein sicherer Erfolg für die FPÖ ist, wenn die Stimmung im Land schlecht ist, wenn man die Zukunft pessimistisch sieht. Ich denke, dass die Regierungsparteien hier tatsächlich nicht geschafft haben, der Bevölkerung so etwas wie Zuversicht zu geben. Und ja, damit ist die FPÖ und ist damit Herbert Kickl seinem Ziel, Volkskanzler von Österreich zu werden, tatsächlich ein sehr gutes Stück näher gerückt. Und ich wage schon zu sagen, dass wir hier und heute ein politisches Erdbeben erlebt haben.
Wir haben vor der Wahl schon viel darüber spekuliert anhand der Umfragen, wer denn Österreich in Zukunft regieren könnte. Was würdest du jetzt sagen?
Margit, ich denke, wir haben tatsächlich jetzt schon wieder auch über die Möglichkeit einer Dreierkoalition gesprochen. Leicht wird das nicht, gegen den Wahlgewinner, die FPÖ, eine Dreierkoalition zu bilden. Denn man muss schon sagen, das Ergebnis ist sehr eindeutig. Der Abstand zur zweiten Partei, zur ÖVP, ist sehr klar. Und jemanden, der fast 30% erreicht hat bei einer Nationalratswahl, zu umgehen, den nicht Kanzler werden zu lassen, das könnte sich als politisch schwierig erweisen. Die Frage ist, ob Kickl, der ja sein Heil immer darin gesucht hat, dass er auf volle Konfrontation zu allen anderen Parteien gegangen ist, ob der diese Mehrheiten zustande bekommt. Die Frage ist, ob die ÖVP hält und sagt, sie wird mit Kickl keine Regierung bilden. Ja, dass Kickl auf die SPÖ zugeht, das würde sich zwar rechnerisch, glaube ich, ausgehen. Wie gesagt, wenn die Kleinparteien nicht ins Parlament kommen, aber das ist, glaube ich, eine eher unwahrscheinlichere Variante. Umgekehrt, eine Koalition zu bilden gegen den eindeutigen Wahlsieger, dann hast du halt permanent das Pickerl-Picken, das da heißt, eine Koalition der Wahlverlierer. Und ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass die FPÖ das dann in Folge ständig memorieren und ständig wiederholen wird und die Regierung auch entsprechend verspotten wird. Dazu kommt, dass eine Dreierkoalition, wir sehen es in Deutschland, das Regieren nicht leichter macht. Man muss drei unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen. Also ich bin ein bisschen skeptisch, was künftige Regierungsvarianten betrifft. Wie gesagt, einerseits schwierig, einen so klaren Wahlgewinner außen vor zu lassen, andererseits für Kickl schwierig, eine Koalition bilden zu können, weil er sich bei den anderen ausgesprochen unbeliebt gemacht hat und alle eigentlich ausschließen, mit ihm zu regieren. Also wenn sie ihr Wort halten, geht sich das nicht aus. Ja, und eine Dreierkoalition, die zu bilden, das könnte eine heftige Aufgabe werden.
Einfacher wäre es dann natürlich, eine Zweierkoalition zu bilden. Und wenn man sich gerade, während wir aufnehmen, die aktuellsten Zahlen anschaut, dann wäre da tatsächlich auch eine Koalition aus ÖVP und SPÖ möglich. Also eine Neuauflage der großen Koalition hätte aus Sicht Sonntagabend genug Mandate. Ob das tatsächlich so bleiben wird, da müssen wir dann aufs Endergebnis warten. Bis es soweit ist, Petra, vielleicht kannst du uns noch einen Überblick geben, was kommt denn da in den nächsten Tagen jetzt noch auf uns zu?
Nun, zunächst einmal werden alle Parteien in sich gehen und werden das Ergebnis sacken lassen und werden halt versuchen zu analysieren, woran es gelegen hat. Dann wird es natürlich innerparteiliche Diskussionen geben. Also ich schließe nicht aus, dass es nicht innerparteiliche Diskussionen in der SPÖ gibt. Was tun mit Andreas Babler? Soll das Projekt Babler weitergehen? Wie ist das mit der ÖVP? Karl Nehammer ist jetzt ein Wahlverlierer und zwar ein ziemlich großer Wahlverlierer. Wackelt seine Position oder bleibt der ÖVP-Vorsitzender? Das wird eine der wichtigeren Fragen. Und nach der Verkündung des Endergebnisses wird dann der Bundespräsident auf den Plan treten müssen und irgendetwas sagen müssen. Entweder beauftragt er einen Parteichef, eine Parteichefin oder irgendjemanden mit der Bildung einer Regierung oder, was ich für wahrscheinlicher halte, er lässt einmal sondieren, alle miteinander sprechen und vielleicht ergeben sich dadurch die einen oder anderen Dinge.
So viel also zur ersten Analyse nach der Hochrechnung. Auf der Standard.at lesen Sie in unserem Live-Ticker natürlich den ganzen Abend noch alle aktuellen Updates dazu. Peter Stulber, vielen Dank aber dir schon einmal.
Sehr gerne, Margit.
Parallel zu diesem Podcast entstehen gerade auch die ersten Videoanalysen. Die finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und ebenfalls auf der Standard.at. Wir sprechen jedenfalls im Thema des Tages auch morgen noch einmal über dieses Wahlergebnis. Bis dahin, einen schönen Abend. Ich bin Margit Ehrenhöfer, sage danke fürs Zuhören, baba und bis zum nächsten Mal.